Ich bin Florian Grützmacher, Sommelier aus Leidenschaft und ich arbeite für David und Michelangelo Saita im Prinzinger bei Saitavini in Düsseldorf. Heute freue ich mich ganz besonders, euch ein Weingut vorstellen zu dürfen, das untrennbar mit der Geschichte des Brunello di Montalcino verbunden ist, Biondi Santi. Die Familie Biondi Santi blickt auf fast 200 Jahre Weinbaugeschichte zurück. Ihre Weine stehen für feinste Eleganz, Tiefe und außergewöhnliche Langlebigkeit. Gerade mit zunehmender Reife entfalten diese Brunellos ihr volles Potenzial. Sie zeigen Charakter, Balance und eine Finesse, die ihresgleichen sucht. Für mich gehören Weine mit dieser Klasse und Historie einfach auf jede italienisch geprägte Weinkarte. Ich wünsche euch viel Freude bei der Erkundung von Biondi Santi, einem Namen, der für Tradition, Perfektion und die Seele der Toskana steht.
Willkommen im Showcase zu dieser Folge Sommelier on Tour. Nachdem wir im Featured die Geschichte von Biondi Santi ein wenig beleuchtet haben, geht es jetzt genau dorthin, wo diese Geschichte weitergeschrieben wird. In den Keller, in die Weinberge, in den Kopf eines Menschen, der Tag für Tag mit diesen Weinen arbeitet. Ich freue mich so sehr, in dieser Aufgabe mit Federico Radi zu sprechen, dem technischen Direktor von Biondi Santi. Er ist einer derjenigen, die das Credo Evolution statt Revolution mit Leben füllen. Gemeinsam mit Giampiero Bertolini trägt er Verantwortung dafür, wie Brunello und Rosso di Montalcino von Il Greppo heute aussehen, schmecken und sich entwickeln sollen. Die Herausforderung ist klar: einen Stil bewahren, der weltweit als Referenz gilt, und gleichzeitig behutsam weiterentwickeln, damit er auch die nächsten Jahrzehnte trägt. Im Mittelpunkt unseres Showcase stehen zwei Weine, die wie zwei Perspektiven auf die gleiche Idee wirken. Zum einen der Biondi Santi Rosso di Montalcino 2021, ein Wein, der gerne unterschätzt wird, weil der Begriff Rosso vielerorts für pragmatische Zweitweine steht. Bei Biondi Santi ist der Rosso das Gegenteil davon. Denn die Trauben stammen ausschließlich von jüngeren Reben im Alter von 5 bis 10 Jahren auf Il Greppo. Vergoren wird natürlich spontan. Die Maischestandzeiten sind lang. Der Ausbau erfolgt über 12 Monate in großen, neutralen Fässern aus Lavonischer Eiche. Keine kosmetischen Eingriffe, keine Effekthascherei. Zum anderen der Brunello di Montalcino 2019 von Biondi Santi, der klassische Träger einer Geschichte dieses Hauses. Und ein Wein, der auf denselben Hängen groß wird, aber einfach von den älteren Rebstöcken stammt. Länger reift, tiefer in die Zeit hineindenkt. Und die Struktur baut auf jener Idee auf, die schon Ferrucci und Tancredi geprägt haben. Helligkeit statt Schwere, also sowohl im Aromenbild, in der Geschmacksstruktur als auch in der Farbe. Klarheit statt Überladenheit, Konzentration durch Feinheit, nicht durch Masse. Ein Brunello, der eher an den Klang einer Kammermusik erinnert, als an den großen Orchesterknall und gerade dadurch so lange singt. Ich spreche mit Federico darüber, wie sich diese Weine in der täglichen Arbeit unterscheiden, wie man mit einem historischen Klon wie dem BBS 11 umgeht, ohne ihn zum Dogma zu machen, und wie man in einem Gebiet, das heute ungefähr 200 Weingüter und mehr als 2000 Hektar Reben umfasst, einen Stil bewahrt, der wie ein eigener Referenzpunkt funktioniert. Wir besprechen Handlese und die Selektion, über den Umgang mit Jahrgangsunterschieden, über Mikroklimata und die Rolle von Monte Amiata, über Fassreife, über den Mut, auch in modernen Zeiten bei großen Fuder aus slawonischer Eiche zu bleiben. Und vor allem sprechen wir darüber, was es für einen Winzer heute bedeutet, Weine zu erzeugen, die nicht nur für 5 oder 10 Jahre gedacht sind, sondern für Generationen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Showcase mit Biondi Santi. Hoffe, dass du in der letzten Woche schon das Featurette hören konntest. Bedanke mich aufs Allerherzlichste bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Wein Collect dafür, dass ich ihn zu Gast haben darf. Aus dem Hause Biondi Santi, herzlich willkommen, lieber Federico Radi! Im Jahr 1888 wurde der BBS 11 Sangiovese Klon selektiert. Und das aus einer Auswahl von 44 verschiedenen Klonen. Weißt du, warum gerade die Nummer 11 und nicht die 23 oder die 30, was genau an diesem Klon so besonders ist, was ihn auszeichnet und Warum er mehr oder weniger das Rennen gewonnen hat?
The clone was selected. Der Klon wurde ausgewählt mit Hilfe der Universität Florenz in den 70er Jahren. Sie begannen in den 70er Jahren das Potenzial des Weinbergs zu erkunden und im Jahr 78 entschieden sie sich, den BBS-11 wegen der Eigenschaften dieses Klons in Bezug auf das Potenzial in der Schale und den Tanninen auch in Bezug auf die Alt zu behalten. Er entschied sich, nur diesen Klon zu behalten, weil es für ihn entscheidend war, diese Art von Eigenschaften zu bewahren. Aber heutzutage ist es definitiv auch wegen des Klimawandels so wichtig, die Vielfalt auch in Bezug auf Klone zu erhalten. Die Massenselektion ist der beste Weg, um die echte DNA von Beyond the Santi zu bewahren. Das ist offensichtlich BBS-11 plus die Massenselektion. BBS-11 plus the muscle selection.
Es gibt ja auf Egrepo verschiedene Einzellagen, die dann später alle in die Gesamtcuvée einfließen. Also sprich Il Pieri, Scannacuia, Pivecchia oder Ribosuoli. Neben natürlich der Urgemarktung Egrepo. Gibt es dabei eine Lage, die dir besonders am Herzen liegt, die dich besonders fasziniert, die dich richtig beeindruckt? Und natürlich weiß ich, dass das schwer ist, weil es immer mit der Frage einhergeht, welches meiner Kinder liebe ich am meisten? Und obgleich wir wissen, dass es ein Gefühl geben kann, gibt es keine Antwort. Meistens zumindest.
Well, this is not an easy question to answer, you know, because das ist keine einfache Frage zu beantworten, wissen Sie, weil es hängt vom Jahrgang ab, offensichtlich. Wir sind sehr glücklich, weil wir sind in mehrere Gebiete aufgeteilt. Wir sind nicht sehr groß in Bezug auf Flächen oder Weinberge. Wir bewirtschaften jetzt mehr oder weniger 33 Hektar Weinberge. Und diese Hektar sind in 5, 6 verschiedene Bereiche aufgeteilt. Und jeder Bereich hat seine eigenen Eigenschaften. Ich bin leidenschaftlich über Sangiovese. Ich glaube wirklich, dass Sangiovese großartig ist. Es ist heterogen. Also unsere Superkraft, zurück zu den Superkräften, ist es auch zu versuchen, jede einzelne Eigenschaft dieser bestimmten Parzellen zu bewahren. Weil es für alle klar ist, dass der Boden beim Abstieg vom Hügel in gewisser Weise schwerer wird, weil die Menge an Ton zunimmt. Aber von diesen bestimmten Parzellen, die wir haben, produzieren wir erstaunlichen Sangiovese mit schönem Mundgefühl und fruchtigen Noten. Vom Gipfel des Hügels, vom oberen Teil des Hügels, wo der Boden flacher ist und es mehr Felsen gibt, es steiniger ist und die Menge an Ton geringer ist als im unteren Teil, produzieren wir sehr schönen Sangiovese. Ein bisschen linearer und zurückhaltender am Anfang, aber mit einem unglaublichen Potenzial und Frische. Es gibt also kein Schwarz und Weiß im Sangiovese. Man muss es erkunden. Man muss geduldig mit dieser Art von Sorte sein. Es ist unglaublich und die Leute wissen, dass man bei Sangiovese seinen Geist ins Glas legen muss, nicht nur seine Wahrnehmung in Bezug auf den Geschmack. With Sangiovese you have to put your mind in the glass, not only your perception in terms of taste.
Du hast bereits seit 17 Jahren auf Isola Eolena mit Sangiovese gearbeitet. Was war aber der größte Lerneffekt auf Beyond the Santi? Wo musstest du komplett umdenken und dich auf diese Besonderheit dieses außergewöhnlichen Weingutes und deren Philosophie einlassen?
Yeah. Well, my biggest learning experience. Do you know that after 20? Nun, meine größte Lernerfahrung. Weißt du, dass ich nach ungefähr 25 Jahren, in denen ich mit Sangiovese arbeite, noch viel zu verstehen und zu lernen habe? Es ist unglaublich. Nun, im Grunde bin ich sehr glücklich gewesen, weil ich einen unglaublichen Mentor hatte. Ich hatte großes Glück. Und jeder von ihnen hat mir etwas beigebracht. Die große Lektion ist, mit der Natur zu arbeiten, nicht gegen sie. Also zu beobachten und zu interagieren, die Demut in jeder Handlung zu bewahren, die wir tun, und die Füße auf dem Boden zu halten. Dies ist meine größte Lernerfahrung in 25 Jahren, weil ich habe eine unglaubliche Gelegenheit, für ein so schönes Anwesen, für eine so schöne Marke zu arbeiten. Und wir müssen bescheiden sein. Und gleichzeitig müssen wir in gewisser Weise rennen, weil wir uns mit einigen Problemen und Herausforderungen aufgrund des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Also die Lernerfahrung ist, wissen Sie, es ist ein fortlaufender Weg, der immer wichtig ist, um diese Art von Denkweise beizubehalten. Und bewahren Sie den Stil eines Weins, der ist niedriger Alkoholgehalt, natürliche Frische in einer Ära des Klimawandels. Nun, es ist definitiv keine einfache Sache. Es ist als immer eine tägliche Lernerfahrung und wir müssen diese Art von Denkweise beibehalten. Keep this kind of mindset.
Du erwähntest einige Mentoren. Wer hat dich davon am meisten beeinflusst? War es Paolo oder war es vielleicht sogar Mutter Natur? Also wer hat dich am meisten geprägt?
Well, Paolo De Marchi in Isola Lena. Paolo De Marchi in Isola Lena
hat mich sehr geprägt. 3 Jahre Team waren sehr wichtig für mich, um professioneller zu werden und auch sensibler. Aber ich hatte viele andere Mentoren in meiner Karriere.
Also, ich möchte nicht alle nennen. Das Risiko besteht, jemanden zu vergessen. Aber definitiv ein weiterer sehr wichtiger Mentor für mich war mein Professor an der Universität, Florenz, Dr. Bandinelli Roberto. Er war wirklich sehr aufgeschlossen in Bezug auf Sangiovese.
Sehr klug. Ich muss ihm jeden einzelnen Tag meines Lebens danken.
I have to thank him every single day of my life.
Das ist nicht nur großartig, das ist, finde ich, richtig berührend. Also vielen Dank für das Rückbesinnen, für diese Anerkennung. Toll und berührend, wenn man das so lange in sich tragen kann und dieses Bewusstsein für diese besondere Person einfach bleibt. Während deiner 25 oder über 25 Jahre als Winzer, als Winemaker, als Weingärtner, was hat dich am meisten gefordert? Was war die ungewöhnlichste Herausforderung? Was hat dich an die Grenzen gebracht?
Unusual challenge. Let me think about.
Ungewöhnliche Herausforderung. Die ungewöhnliche Herausforderung, die nicht wirklich ungewöhnlich ist, ist gleichzeitig das Management im Hinblick auf die Produktion. Es ist nicht wirklich ungewöhnlich, aber ich bin zu einem Winzer, einem Weinbauern geworden. Am Anfang waren wir sehr fokussiert, großartige Trauben und großartige Weine zu produzieren. Aber jetzt werden wir mehr zu Hütern eines Ortes, würde ich sagen. Es ist also auch sehr wichtig, die Natürlichkeit, die Integrität nicht nur der Weinberge, sondern auch dessen, was um die Weinberge herum ist, zu bewahren.
Was undiscovered at that time.
Laut dem Wine Spectator produzierst du einen der wichtigsten Weine dieser Weinwelt. Und ich weiß nicht, ob das Fluch oder Segen ist. Da würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, in deinem Sinn, deinem Bewusstsein, was sind so 5 Punkte, die einen guten Wein ausmachen? Und was sind weitere 5 Punkte, die Weltklasse-Weine wie die euren einfach brauchen und auszeichnen?
Also ein guter Wein ist angenehmer, ausgewogener und seinem Typ treuer Wein. Ich würde sagen, einen guten Wein bedeutet, mit guten und gesunden Trauben zu beginnen. Ein guter Wein muss mit minimalem Eingriff in die Weinherstellung beginnen, aber die Weinherstellung muss sehr sanft sein
und Weine ohne Mängel produzieren. Ein guter Wein ist für mich genussvoll und trinkfertig. Nachhaltig in jedem Aspekt ist ein weiterer Punkt in Bezug auf die Produktion und auch nachhaltig in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit. Und ein guter Wein muss clever und einfach mit Essen zu kombinieren sein. Das ist für mich ein guter Wein. Ein Weltklassewein ist etwas anderes. Ein Weltklassewein beginnt mit einem großartigen Boden, also großartige, gute Geologie und Schichtung, aber auch gute Fruchtbarkeit und Vitalität. Ein großartiges genetisches Material. Wir haben über BBSL und die Muskelauswahl gesprochen. Das ist sehr wichtig. Finde die richtige Sorte, aber auch den richtigen Wurzelstock und die Klone. Wir müssen uns darauf konzentrieren, weil die Klone, die wir in der Master Selection ausgewählt haben, das genetische Material, es ist ein genetisches Material, das sich über die Jahrhunderte an diese spezifische Umgebung angepasst hat. Also ist nur Etna Greppo sehr spezifisch. Ein weiterer Punkt für einen erstklassigen Wein sind optimale klimatische Bedingungen und ich würde auch sagen, eine schnelle Anpassung an neue Bedingungen, weil sich das Klima sehr schnell verändert und wir müssen uns darauf einstellen. Ein Weltklassewein braucht Menschen und Fachleute. Wie wichtig sind Menschen? Sehr, sehr wichtig. Daher ist es sehr wichtig, leidenschaftliche Fachleute und neue Talente, neue junge Talente zu finden. Ich glaube fest daran, dass die nächste Generation ein Wendepunkt in der Weinherstellung sein wird. Deshalb liebe ich es, neue Talente zu entdecken. Wir haben jetzt erstaunliche junge Fachleute, sowohl im Keller als auch in den Weinbergen. Und auch Menschen sich gut fühlen zu lassen, damit sie besser und glücklicher arbeiten. Das ist wichtig. Und der letzte Punkt für einen Weltklassewein ist das Erbe und das Vermächtnis, was vor uns war und wie man die Erkenntnisse der Vergangenheit am besten in die Zukunft trägt. Also man muss in einem Weltklassewein muss man gleichzeitig den Ort und die Geschichte wahrnehmen, mit einer außergewöhnlichen Komplexität und Länge, mit einem erstaunlichen Alterungspotenzial, weil ich wirklich glaube, dass großartige Weine müssen, ein Weltklassewein muss lange reifen und man muss sehen, wie er sich entwickelt. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also lass die Menschen etwas Unvergessliches erleben. Eine Mischung zwischen Philosophie und Technik. Das ist sehr interessant.
Philosophie und Technik. Wahnsinnig interessant. Und ich mag sehr und danke dir zugleich für deine Gedankenansätze. Einer deiner ersten Gedanken war Balance. Aber was ist Balance für dich? Also es ist für mich einer der Begriffe, die am meisten regelrecht missbraucht werden und viel zu unbewusst oder viel zu unbedacht eingesetzt werden. Wie würdest du Balance beschreiben? Ist das ein Begriff, den man überhaupt beschreiben kann oder muss man den fühlen?
In our wines you must experience that balance.
In unseren Weinen müssen Sie dieses Gleichgewicht erleben. Denn nochmals, mit Sangiovese zu arbeiten, ist nicht einfach, um das richtige Gleichgewicht zu finden. Man muss an mehreren Punkten während der Produktion sehr vorsichtig sein, weil Sangiovese, es ist wieder, ich würde sagen, rustikal. Es ist manchmal ein wenig rau und tanninhaltig und diese Tanninstruktur geht Hand in Hand mit dieser sehr straffen und manchmal starken Säure. Das Erleben des Gleichgewichts im Sangiovese ist etwas sehr Schönes, weil man einen Wein findet, der gleichzeitig sehr schöne und sehr gut verfeinerte Tannine hat,
beautiful and
mit dem Hauch von Rustikalität, der in Ordnung ist für die in Kombination mit Essen und die Säure, die wirklich
hilft, den Mund zu erfrischen und auch die Länge des Weins im Nachgeschmack.
Also ich weiß, dass es manchmal nicht wirklich einfach ist, Sangiovese zu trinken, aber dennoch, was der Sangiovese liefern kann, ist etwas Außergewöhnliches und die Menschen müssen langsam verstehen, denn wissen Sie, es ist eine Erfahrung fürs Leben. Vielleicht ist die junge Generation ein wenig schüchterner beim Trinken von solchen Weinen wie Sangiovese und Brunello natürlich oder Rosso di Montalcino oder auch Chianti Classico, wenn er mit Sangiovese produziert wird, zum Großteil mit Sangiovese. Aber während ihres Lebens verstehen sie immer das Potenzial dieser schönen Traube. Es ist also wichtig, verschiedene Arten von Sangiovese zu finden und zu erleben.
So, it's important to find and to experience different kinds of Sangiovese.
Wie wünschst du dir, dass Weinliebhaber oder Sommeliers deine Weine sehen und betrachten? Und wenn jemand nur einen einzigen Wein aus eurem großartigen Weingut probieren möchte, könnte, welcher wäre es? Also welchen würdest du exemplarisch servieren?
Well, our flagship wine.
Nun, unser Flaggschiff-Wein ist definitiv Brunello di Montalcino. Es ist unsere klassische Interpretation der Ernte. Es ist ein Wein von großer Komplexität und Eleganz, aber er hat je nach Jahrgang unterschiedliche Nuancen. Das ist für mich etwas Wunderschönes, weil jeder Jahrgang seine eigene Besonderheit hat. Brunello ist ein aristokratisch strenger Wein in seinen frühen Jahren in der Flasche, also der erste Schritt, der allmählich verfeinert wird und die wahre Noblesse der Traube ausdrückt,
den Sangiovese.
Also, ich würde sagen Brunello di Montalcino, aber auch der Rosso di Montalcino, es ist das jüngste Produkt, es ist ein Wein, der die typischen Eigenschaften eines reinen, ausgewogenen Sangiovese zeigt. Er ist frischer, er ist fruchtiger, niemals überreif.
Es ist mehr, ich liebe die säuerliche Spannung, die den Gaumen Schluck für Schluck reinigt und ich liebe auch die reaktiven Tannine, die die Lippen schmatzen lassen. Weißt du?
Also je nachdem, wonach sie suchen, beide sind großartig und eine großartige Erfahrung für mich. Und dann die Reserva. Reserva, das ist unser Juwel, das wir nur in sehr wenigen Jahrgängen produzieren.
Very few vintages.
Ich finde es außergewöhnlich, dass ihr bei den Reservas so unfassbar selektiert vorgeht. Und soweit ich weiß, wurden in den letzten 137 Jahren nur 43 Jahrgänge Reserva produziert. Stimmt das?
Nun, in über eineinhalb Jahrhunderten Geschichte wurde die Reserva nur 43 Mal produziert.
Und in den letzten 20 Jahren wiederum produziertet ihr in der Relation enorm viele Reservas. Was ist der Grund dafür? Habt ihr andere Lagen? Waren es mit einmal andere Wettersituationen? Wart ihr erfahren? Da hattet ihr einen anderen Fokus? Oder warum gibt es heute mehr Reserva als früher?
Ja, wegen der Bedingungen. Die klimatischen Bedingungen haben sich stark verändert. Und auch die Art und Weise, wie die Trauben bewirtschaftet werden, hat sich offensichtlich verändert. Das Wissen in der Weinbaukunde hat in den letzten 20 Jahren stark zugenommen.
Ich habe vor mir den 2019er Brunello di Montalcino. Wie würdest du empfehlen, diesen Wein am besten zu behandeln? Wie bekomme ich ihn am präsentesten? Wenn ich ihn einen Tag vorher öffne? Wenn ich ihn eine Woche vorher öffne? Wenn ich ihn direkt öffne? Wenn ich ihn lüfte, dekantiere? Wie oder in welchem Zeitfenster zeigt sich dieser Wein am alleroptimalsten?
Not for me, the wine must be enjoyed immediately after when you open the bottle. You must.
Nein, für mich muss der Wein sofort danach genossen werden. Wenn man die Flasche öffnet, muss man anfangen, den Wein zu genießen. Also das ist ein sehr großer und wichtiger Punkt für uns. Und 19 drückt die Reinheit des Sangiovese in einem außergewöhnlichen Jahrgang aus, weil 19, lassen Sie mich sagen, war einer der schönsten in Bezug auf die klimatischen Bedingungen in den letzten 20 Jahren wegen der schönen und erfrischenden Regenfälle, die Anfang Mai stattfanden. Der Sommer war am Anfang ziemlich frisch und dann Ende Juli, Anfang August ein bisschen heißer, aber nicht wirklich sehr heiß. Keine sengenden Tage,
scorching days.
Also schöne Regenfälle auch während des späten Teils des Sommers, Ende August. Also wir können uns in Bezug auf klimatische Bedingungen nicht mehr wünschen. So begannen wir Mitte September mit der Ernte schöner Trauben, sehr gesund, mit einer schönen Integrität. Und Wein ist der reine Ausdruck davon, von diesem Jahrgang ist balsamisch. Die Hauptnote, der Fingerabdruck dieses Brunello ist das Balsam. Und die Noten, die er hat, sind wie im mediterranen Busch.
Wissen Sie, es ist, als würde man in den mediterranen Busch springen. Man kann das Lorbeerblatt wahrnehmen, man kann das Menthol wahrnehmen und dann da sind die roten Früchte, die Kirsche und dann floral. Also es ist ein sehr komplexer Wein, es ist ein mittelstrukturierter Wein.
Es ist ein Wein mit mittlerem bis niedrigem Alkoholgehalt, da er 13,5 Volumenprozent Alkohol hat. Also ist er ziemlich, wissen Sie, im Einklang mit dem, was wir bewahren wollen. Denn das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Wir wollen keine schweren Weine in Bezug auf Alkohol produzieren. Und es ist ein Wein, den wir letztes Jahr abgefüllt haben und den wir jetzt herausbringen. Also ist er schon mehr als ein Jahr in der Flasche gereift. Also es ist definitiv etwas, das man genießen muss, wenn man die Flasche öffnet. Wir sind mehr als sicher, dass die Leute diesen Wein sofort genießen können.
Also wir haben den Wein am 1. März 2025 herausgebracht. Also nochmal, es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Jahrgang, 19.
It's a very, very, very beautiful vintage, 19.
Ihr seht die absolut optimale Entwicklung für diesen Wein bis 2040. Wann magst du ihn selber am allerliebsten trinken? Also mit 2 Jahren Reife, 5 Jahre Reife, 10 Jahre Reife, 20 Jahre Reife. Wann findest du, hat er die absolut perfekte Balance zwischen Reife und Jugendlichkeit, zwischen Fruchtpräsenz und Terroirprägung, zwischen Fruchtprägung und Ausbaustruktur?
In terms of drinking window, I would say,
ich würde sagen, in den nächsten 10, 15 Jahren und in Bezug auf das Alterungspotenzial und um zu verstehen, wie sich der Sangiovese entwickelt, ist er auch nach mehr als 30 Jahren wunderschön.
Die perfekte Trinkreife wird im nächsten Jahr erreicht bis 2031, in den nächsten 5-10 Jahren.
In den nächsten 5-10 Jahren.
Soweit ich weiß, kommt dieser Brunello aus dem Pievecchio und den Ribosoli-Lagen. Mit einem Durchschnittsalter von 15 bis 20 Jahren, sind es immer diese beiden Lagen für den Brunello oder wechselt das je nach Vegetation, je nach Jahrgang, je nach Typizität oder je nach Jahrgangsinterpretation?
Nein. Abhängig vom Jahrgang, abhängig von den Eigenschaften der Traube in diesem bestimmten Jahrgang. Es gibt keine einzelnen Weinberge. Di Santi produziert immer Weine, die aus verschiedenen Gebieten kommen, so wie wir es jetzt machen. So bewahren wir diese Art der Weinherstellung.
Es gibt also keinen bestimmten Ort, an dem wir die Trauben für unseren Russo oder Brunello oder Riserva ernten. Und dann, es ist also eine Mischung. Es ist eine Mischung, die wir schließlich entschieden haben, weil wir während der Ernte alles getrennt halten. Also haben wir viele Parzellen, die wir auch während der Weinherstellung unterschiedlich bewirtschaften und wir lassen den Wein separat reifen für die nächsten 2 Jahre nach der Gärung und dann entscheiden wir erst im letzten Schritt, was für unseren Rosso, Brunello und wann wir die Riserva produzieren, geeignet ist. Es ist also definitiv eine Mischung aus verschiedenen Gebieten.
Different areas.
Was ich an diesem Wein so unglaublich mag, ist die Aromenpräsenz, diese fruchtige Ausprägung, die zart, aber trotzdem sehr ausdrucksstark ist. In der Nase diese Kirscharomen, diese
Wildkirscharomen, diese zum Teil Rot- und Schwarzkirscharomen in verschiedenen Schichten mit verschiedenen Temperaturprägungen, diese ganz leichte Pflaumennote am Gaumen. Was ich aber eben auch großartig finde, ist die florale Komponente bei diesem Wein, dass man diese leichten Veilchenaromen, dass man die Rosenaromen, die sich nach und nach feinduftig offenbaren und präsentieren. Ich mag die Länge des Weines, es ist angemessen, er bleibt unglaublich lang, aber nicht zu lang, nicht zu beschwerlich am Gaumen. Also wenn man sich hinsetzen würde und die Präsenz des Nachgeschmackes zeitlich messen würde, kommt man bestimmt auf eine Minute. Und er ist nicht einfach da, er verändert sich am Gaumen. Er kommt immer wieder und wieder und hat diese ganz angenehme Würzkomponente, die an Leder, die an Tabak, die an Zedernholz erinnert und wiederum unglaublich fasziniert. Das ist einer der Weine, die neugierig machen, die fast süchtig machen, dass man immer wieder dran riechen möchte. Und man hat diese vielen verschiedenen Schichten und Komponenten und das ist für mich das, was du vorhin erwähnt hast. Das ist für mich perfekte Ausgewogenheit, das ist für mich Balance.
Yes, it's no, there's no only.
Es gibt kein nur eine Nuance, die die andere übertrifft. Also müssen wir offensichtlich die floralen, die fruchtigen Noten, die Primäraromen bewahren und dann ist der Wein bereits, wissen Sie, im Bereich der Tertiäraromen, was auch sehr interessant ist, weil wie Sie sagten, der Tabak, das süße Tabakblatt, es ist bereits da. Und Sie müssen einfach Ihre Nase hineinhalten und den ersten Schluck nehmen und diese Erfahrung genießen, weil Sangiovese wieder etwas Unglaubliches in Bezug auf Heterogenität auch beim Verkosten ist.
Heterogeneity also in tasting.
Durch meine Sommelierprägung interessiert mich natürlich immer, wie würdest du diesen deinen Wein am liebsten serviert sehen? Wie erfährt er seine größte Würdigung? Welches Glas würdest du dir wünschen? Welche Temperatur würdest du präferieren? Und vor allem, welche Art von Speisen stellst du dir absolut ideal dazu vor?
Well, regarding the glass,
das Glas betrifft, ich bevorzuge wirklich ziemlich großbasige Gläser mit, wissen Sie, mit dem N nicht very sehr offen geformt, weil der Wein nach ein wenig Variation genossen werden muss, also muss er am Anfang ein wenig belüftet werden und dann müssen die Nuancen direkt in die Nase der trinkenden Personen gehen. Also der obere Teil der Gläser muss ein wenig enger sein als der Boden. Bezüglich der Temperaturen würde ich sagen 15 Grad. Es ist eine gute Temperatur für Sangiovese und Brunello im Allgemeinen. Aber auch für den Rosso, weil die Leute während des Abendessens oder der Veranstaltung oder des Jubiläums auch verstehen können, wie er sich in Bezug auf die Temperatur, die Nuancen entwickelt, aber nicht mehr als 18 Grad, würde ich sagen, in Celsius. Und bezüglich der Paarung, nun, alles, was Saftigkeit hat, wissen Sie, in der klassischen Paarung, die man in der Toskana findet, wissen Sie, das toskanische Essen. Manchmal genieße ich wirklich mit Fisch und San Rosso zum Beispiel, also wegen der Frische des und dann die Säure, die er selbst hat. Also, aber definitiv braucht es etwas Saftigeres.
So, but definitely it needs something more succulent.
Klingt nach einem absolut perfekten Abend. Apropos Abend. Mit welcher Person, egal ob noch oder nicht mehr am Leben, würdest du gerne einmal einen Abend verbringen? Welchen Wein würdest du servieren und worüber würdet ihr reden?
This is what a great question.
Das ist, was für eine großartige Frage. Das ist wirklich eine großartige Frage. Ich würde definitiv eine historische Figur aus der Welt des Fußballs wählen. Weißt du, ich bin ein Fan von Fußball. Ich bin Italiener. Also bin ich definitiv mit Fußball im Kopf aufgewachsen. Also ich würde ein Glas Wein teilen, nicht nur mit einem, sondern mit meinem Mythos. Mein Mythos in Bezug auf die Legende, den legendären George Best, einen Fußballspieler aus Liverpool, sehr alter Fußballspieler, und aber zusammen mit Roberto Baggio, weil Baggio ist einfach großartig für mich.
Aber wenn ich einen Fußballspieler aus Deutschland hinzufügen müsste, würde ich definitiv Thomas Müller sagen. Also mit diesen drei großartigen Fußballspielern würde ich eine große Flasche Champagner teilen.
Und vielleicht sie bitten, mir ein paar klassische Tricks beizubringen. Weißt du,
könnte sein, könnte wirklich, wirklich, ich würde das wirklich genießen. Könntest du dir vorstellen, wie weit dieser Kontext mit George Best, mit Roberto Baggio, Thomas Müller sein könnte? Könnte lustig sein.
Could be funny.
Aber du würdest mit denen dann über Fußball reden oder doch über Wein? Weil einige der bekanntesten Fußballspieler sind auch sehr engagierte Weinsammler. Zum Beispiel Franz Beckenbauer hatte einen der interessantesten Weinkeller, die man sich so vorstellen kann. Und soweit ich weiß, war er auch ein großer Fan eurer Weine. Er war ein großer Fan von Biondi Santi. Er liebte Brunello di Montalcino.
Für Weinregionen bin ich sehr fasziniert von den klassischen Gebieten wie Burgund, die Volnay-Region in Burgund. Aber, ja, es ist eine sehr, sehr kleine Appellation in Burgund, aber auch Bordeaux, definitiv, wo es außergewöhnliche Techniker gibt.
Ich mag auch kleinere Gebiete wie Nordpiemont mit der Nebbiolo-Traube und den Etna mit Nerello Mascalese. Aber ich würde auch sagen, dass ich, was Weißweine betrifft, die Region der Wahl für Riesling, die sie in Deutschland haben, sehr, sehr interessant finde. Mosel, Pfalz, Rheingau, es sind sehr, sehr interessante Regionen, weil auch der Riesling eine sehr besondere Rebsorte ist. Er hat alles, was Komplexität und Nuancen betrifft, aber auch Struktur. Er hat ein großes Alterungspotenzial. Es gibt auch große Unterschiede zwischen den Regionen. Also für die und meistens die ganze Zeit niedriger Alkoholgehalt und schöne Säure.
Also in Bezug auf den Klimawandel, wenn wir wieder über den Klimawandel sprechen, wird die Riesling-Region in Deutschland für mich die nächste Region sein, die man betrachten und entdecken sollte.
To look and to discover.
Das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes und spannendes Thema. Die Zukunft des Weines. Wo siehst du die Zukunft des Weines? Wo siehst du die Situation des Weines in 10, 20 oder 30 Jahren? Also sowohl im Generellen als auch für Montalcino, als natürlich auch und ganz speziell für euer Weingut.
For sure we will be here again.
Unsere Zukunft, wir werden hier sein. Wieder werden wir hier Sangiovese produzieren.
Die Zukunft des Weinbaus ist unvorhersehbar, aber ich würde sagen, dass wir jetzt die Art und Weise ändern, wie wir den Boden bewirtschaften.
Wir ändern jetzt die Art und Weise, wie wir die Laubwände verwalten, mit dem Ziel, die Integrität der Trauben zu bewahren. Also mit dieser Art von Veränderung im Weinbau werden wir in der Lage sein, die Charakteristika des Sangiovese zu bewahren. Bezüglich der Zukunft des Weinbaus bin ich positiv für die Zukunft, wegen der Fachleute, die jetzt den Weinbau in Europa, aber nicht nur in Europa leiten.
Sie sind sehr stark. Wir sind sehr stark und wir ändern jetzt wieder unsere Denkweise in Bezug auf das Management verschiedener Probleme, denen wir gegenüberstehen. Und der Wein wird da sein, weil es Kultur ist und man die Kultur bewahren muss.
And you must preserve the culture.
Was ist für euch in der Zukunft die größte Herausforderung? Ist es in der Tat der Klimawandel oder ist es das geänderte Trinkverhalten der Konsumenten oder ist es vielleicht die Erwartung an euer Weingut?
For me is the climate change.
Für mich ist es der Klimawandel, das Hauptproblem, dem wir gegenüberstehen.
Wir müssen die Integrität von Buondi Santi bewahren. Und die Integrität von Buondi Santi kommt, wie gesagt, von der Traube. Okay. Und die Traube, also die Produktion von Weinen mit mittlerem bis niedrigem Alkoholgehalt, mit frischer Lebendigkeit und schönen Tanninen.
Und mit dem Klimawandel müssen wir erneut die Art und Weise ändern, wie wir die Laubdächer und den Boden bewirtschaften.
The canopy, the soil.
Ich bin in der absolut glücklichen Situation, jetzt den 2021er Rosso di Montalcino im Glas zu haben. Was würdest du am liebsten über diesen Wein hören? Also wenn Weinliebhaber, wenn Sommeliers diesen Wein genießen, welche Worte, welche Gedanken würden dich erfreuen, würden dich begeistern? Wie möchtest du, dass sie deinen Wein erleben und sehen?
Well, regarding especially 20...
Vor der Pandemie hier in Europa und besonders in Frankreich und Spanien war das Wetter immer sehr günstig für den Weinanbau. Und jetzt, wegen der Erwärmung des Weltklimas, sind die Weinberge nicht mehr so gut. Besonders im Jahr 2021 war es nicht so ein einfacher Jahrgang zu bewältigen, wegen der Eigenschaften, besonders der Temperatur und der sengenden Tage, die im Sommer 2021 auftraten.
People understand that we kept the crunchiness, even though
was ich wirklich liebe, ist, dass die Leute verstehen, dass wir die Knackigkeit beibehalten haben, obwohl es nicht so einfach war, sie zu bewahren.
Also die Knackigkeit und diese schöne Fruchtigkeit, die mehr dunkel als rote Frucht ist, also mehr dunkle Kirsche und Pflaume, Seite an Seite, mit einer schönen, wieder frischen und raffinierten Tannine, die unser Fingerabdruck ist. Und es ist ein Wein, der für mich perfekt zu so vielen Gerichten auf der ganzen Welt passt, weil ich diesen Wein auch mit asiatischem Essen genieße. Wirklich hat mich überrascht, weil manchmal ist es ein bisschen mehr, wissen Sie, der süß-saure Touch der asiatischen Küche könnte nicht einfach sein, zu kombinieren und zu verbinden. Aber mit diesem Wein funktioniert es ziemlich gut. Und wieder die Integrität. Die Menschen müssen, ich möchte, dass sie die Integrität der Frucht fühlen.
They feel the integrity of the fruit.
Ich kann mir vorstellen, dass dich dieser Jahrgang richtig viele schlaflose Nächte gekostet hat. Weil es gab ja im Prinzip alles, was man sich nicht wünscht. Es gab Frost im Frühjahr. Es gab extrem starke Temperaturschwankungen, die teilweise unkalkulierbar waren. Es gab viel zu viel Regen im August. Und letztlich, glaube ich, hat sich dann doch alles zum Guten gewendet. Ihr habt Mitte September angefangen zu lesen. Und was daraus geworden ist, was ich jetzt im Glas habe, ist absolut brillant. Und was ich faszinierend finde, war mein erster Gedanke. Es war diese Farbe. Ich finde diese Farbe so außergewöhnlich, so einzigartig. Sie wirkt so brillant, sie wirkt so lebendig, sie wirkt so animierend. Und wenn ich dieses Glas vor mir sehe und ich sehe die vielen verschiedenen Farbreflektionen, ich sehe die Außergewöhnlichkeit in den Farbsegmenten, macht mich das so neugierig und löst bei mir einen wahnsinnigen Appetit auf diesen Wein aus. Interessanterweise wird die Farbe nahezu niemals von Fachleuten gewertet. Ich glaube, es gibt nichts, was private Weintrinker von professionellen Weintrinkern so stark separiert bzw. spaltet. Aber mir stellt sich die Frage, wie wichtig ist die Farbe für dich? Achtet ihr bei der Produktion auf die Farbe oder ist das eine Sache, die sich ganz automatisch schon von selbst ergibt?
It is important, but you know, it's the color in Buonisanti.
Weißt du, die Farbe in Buonisanti, das ist eine einfache Sache.
Es ist immer so, weißt du, es könnte ein Hauch dunkler oder ein Hauch weniger dunkel oder lila sein. Aber es ist unglaublich, wie stabil die Farbe im Laufe der Zeit bleibt.
Könnten Sie sich vorstellen, dass wir in unserem Keller eine Flasche haben, die aus einem sehr wichtigen Jahrgang stammt, nämlich 1888, also mehr als 100 Jahre. Ja, das war der erste. Wir haben immer noch zwei Flaschen davon.
Und wenn Sie
die Flasche nehmen, ist es immer noch, es gibt immer noch weinfarbenen Wein.
Also, es ist immer noch hell und rubinrot. Es ist unglaublich, das Potenzial in Bezug auf die Farbe von
hier in Montalcino und in Bondisanti. Also die Farbe ist alles. Im Jahr 2021 ist sie mehr, sie ist ein bisschen dunkler wegen der Eigenschaften der Traube zu dieser Zeit. Weil mit wenig Regen und wissen Sie, die Trauben waren ein bisschen mehr, ein bisschen kleiner als gewöhnlich und auch das Verhältnis zwischen Fruchtfleisch und Schale war niedriger als gewöhnlich. Also es ist ein bisschen konzentrierter, aber es ist die Art von Konzentration, die wir wirklich lieben.
The kind of concentration that we really love to preserve the integrity of the fruitiness.
Und dann ganz besonders, wenn man sich vorstellt, dass der 1888er für 10 Jahre im Holzfass war. Und nicht nur in dieser Zeit, aber gerade in dieser Zeit waren ja 10 Jahre so unfassbar ungewöhnlich.
1888, ja, ja, und a very, very long time in barrels, yeah, at the time.
Was sich am 2021er Rosso di Montalcino auch gerade im Vergleich zum Brunello di Montalcino so spektakulär, so außergewöhnlich finde, ist neben diesen Fruchtkomponenten, ist neben diesen floralen Gegebenheiten, die unglaublich faszinieren, diese ganz leichte Frische, fast an Minze, an Eukalyptus, an Zitronenmelisse erinnernden Aromen, die absolut faszinieren und eine ganz eigene Facette in diesem Wein auftun. Also neben den Komponenten, die ich erwarte, die mich begeistern, habe ich dieses unfassbare Frische, diese leichten Lakritzaromen, dieses so an Waldmeister erinnernde. Also es ist ein Wein, der mehr als Textbook erfüllt und auf der anderen Seite aber so faszinierend, so lebendig und so animierend ist.
Ja, what is the complexity?
Die Komplexität wieder. Es ist Sangiovese. Es ist ein komplexes. Es hat sehr komplexe Nuancen und es ist eine sehr komplexe Traube in Bezug auf Nuancen. Also 2021, wie Sie sagten, kann man auch wieder das Lorbeerblatt wahrnehmen. Wissen Sie, es ist ein weiterer klassischer Menthol-Touch, der manchmal in schönen Jahrgängen vorkommt.
In beautiful vintages.
Gibt es eine Frage, die dich erfreut, nein, die dich absolut begeistert, wenn du sie von einem Sommelier gestellt bekommst?
Lieblingsfrage. Von einem Sommelier gefragt. Weißt du, das ist eine ziemlich seltsame Frage für mich.
Your question for me.
Ich lieb's wirklich, wenn der Sommelier mir viele Fragen über die Eigenschaften des Jahrgangs stellt. Also, weil ich in diesem Moment verstehen kann, dass die Leute in die Tiefe dieses Weins, dieser Weine, ihrer besonderen Weine gehen wollen. Je präziser ich bin, desto glücklicher werden sie sein, weil ich wirklich liebe, Menschen zu finden, die leidenschaftlich an Weinen interessiert sind und alles über Weine wissen wollen, beginnend mit den Eigenschaften eines Jahrgangs. Und für uns sind die Eigenschaften der Jahrgänge sehr, sehr wichtig, weil das ist das, was wir in unsere Gläser übertragen und übersetzen wollen.
And translate into our glasses.
Wann findest du, zeigt sich ein Jahrgang am allerbesten? Ist es direkt nach der Veröffentlichung, also wenn der Wein noch relativ jugendlich ist, ist es mit einer gewissen Reife von 5 oder 10 oder 15 Jahren? Oder ist es richtig im Alter, mit 30, 40, 50 Jahren? Wann kann ich als Weingenießer, als Experte einen Jahrgang charakterisieren oder eben auch wiedererkennen und in der Besonderheit werten und einordnen?
To me after one year in the bottle, so it will be.
Für mich nach einem Jahr in der Flasche, es ist schon, was 2021 betrifft, ist es schon genießbar. Ich liebe es wirklich, die Frische und die roten Früchte zu bewahren. Also ist es viel besser, um diese Art von Primäraromen zu bewahren. Es ist ein Wein, der genossen werden muss in 10 Jahren, obwohl es Potenzial zum Altern hat. Aber man wird einen großen Teil der Charakteristik des Rosso verpassen. Der Rosso, das sind die jüngeren Weine, die wir produzieren. Also möchten wir, dass die Leute die Fruchtigkeit des Jahrgangs genießen.
Enjoy the fruitiness of the vintage.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du deine eigenen Weine am kritischsten in den ersten, sagen wir, 2 bis 3 Jahren betrachtest.
Yes, maybe for that reason. Maybe.
Ja, vielleicht aus diesem Grund, vielleicht aus diesem Grund, aber definitiv, ich habe 2017 angefangen bei Bruni Santin zu arbeiten. Also bin ich ziemlich jung im Vergleich zur Geschichte dieses Anwesens. Also muss ich viel lernen. Wir werden sehen, wie es sich entwickeln wird in Bezug auf die Flasche und das Alterungspotenzial der Wein, den wir produzieren. Aber wir sind sehr sicher, dass die Weine sich auf eine sehr gute Weise entwickeln werden für Jahrzehnte.
Aber nochmal, für den Sangiovese und den Brunello oder den Rosso, der Sangiovese in Montalcino, in Brunello und Rosso ist etwas, das ich wirklich gerne trinke, wenn er ein bisschen jünger ist am Anfang, besonders beim Rosso und Brunello. Für die Reserva hingegen, man könne sie lang warten und sehen, wie sie sich entwickelt, denn auch dieser Punkt ist für uns sehr, sehr wichtig. Das Potenzial beim Altern ist sehr wichtig.
You can wait long time and see how it will evolve, because also this point for us is very, very important. So the potential in aging is very important.
Wenn du jetzt das Gefühl hast, nach dem Gespräch, dass bei weitem nicht alles gesagt wurde, dass eigentlich erst die Tür aufgegangen ist, dann war es für mich ein gutes Gespräch. So fühlt es sich für mich nach dem Treffen mit Federico Radi an. Ich hoffe für dich auch. Man fragt sich, was bleibt nach so einem Austausch? Ich finde zum einen die Erkenntnis, dass große Weine nie nur das Ergebnis von Technik sind. Sie entstehen aus einem Geflecht von Entscheidungen, Überzeugung und Erfahrung. Dass ein Igreppo jede Parzelle, jeder Rebstock nicht nur als Produktionsfaktor, sondern als Verantwortung gesehen wird. Gegenüber der eigenen Geschichte, aber auch gegenüber der Region Montalcino, gegenüber den Menschen, die diese Flaschen öffnen und das manchmal Jahrzehnte, nachdem sie gefüllt wurden. Und zum anderen spürt man, wie ernst es Biondi Santi mit dem eigenen Erbe meint. Also die Geschichte, die bei Clemente Santi beginnt und über Ferruccio, Tancredi und Franco führt und heute unter der Familie de Cours so großartig weitergeschrieben wird. Und dass diese Geschichte kein Museum ist, sondern ein lebendiges System. Klonselektion, langsame Reife, alte Reben, lange Fasslagerung. All das sind keine romantischen Zitate aus der Vergangenheit, sondern Werkzeuge, mit denen man sehr bewusst in die Zukunft arbeitet. Evolution statt Revolution ist hier keine Marketingfloskel, sondern gelebter Alltag zwischen Rebstock, Gärbottich und Fasskeller. Die beiden Weine, die wir in dieser Folge im Fokus hatten, zeigen das wie zwei unterschiedliche, aber verwandte Stimmen. Der Rosso di Montalcino 2021 mit seiner Transparenz, seiner Energie, seiner feinen, fast tänzerischen Struktur. Ein Wein, der den Charakter von Igreppo in einer jugendlichen, zugänglichen Form erzählt und gleichzeitig den Anspruch des Hauses aufrechterhält. Dass auch ein Rosso kein Nebenprodukt ist, sondern eine bewusste Interpretation eines Jahrgangs. Und dagegen oder besser formuliert zugleich der Brunello di Montalcino 2019 als eine tiefere, gereiftere Stimmung, die weiterträgt, die mehr Schichten zeigt, die nicht auf sofortigen Applaus angelegt ist, sondern darauf, dass man zuhört, wiederkommt, sich erinnert. Beide zusammen ergeben ein Bild, das deutlich macht, hier werden keine Etiketten bedient, sondern Charaktere. Und vielleicht ist es genau das, was Biondi Santi so einzigartig macht. Dass jeder Wein aus Igreppo nicht nur eine geschmackliche Botschaft transportiert, sondern immer auch eine stille Frage stellt. Wie viel Geduld wir bereit sind aufzubringen, wie sehr wir bereit sind, uns auf Feinheit statt Lautstärke einzulassen und ob wir bereit sind, Wein nicht als Momentkonsum, sondern als kulturelles Ereignis zu begreifen. Im Laufe dieses Podcasts haben wir gehört, wie aus einem einzelnen Klon BBS 11 eine stilistische Signatur wird. Wie ein Weingut über Jahrzehnte hinweg Resistenz gegen Moden entwickelt und dabei gleichzeitig offen bleibt für präzise, durchdachte Weiterentwicklung. Nicht zuletzt im Zuge des Klimawandels. Wie ein technischer Direktor wie Federico Radi mit großem Respekt vor der Vergangenheit in jedem Jahrgang neu ausbalanciert, was unverrückbar ist und was veränderbar sein darf. Und wie ein Name, der im 19. Jahrhundert in einem kleinen toskanischen Dorf begann,
heute auf den Karten der besten Restaurants der Welt steht, ohne seine Herkunft zu verleugnen. Wenn ihr das nächste Mal ein Rosso oder Brunello vom Beyond the Santi im Glas habt, dann vielleicht mit diesem Wissen, diesem Bewusstsein im Hinterkopf, dass irgendwo zwischen den Zeilen dieser Weine nicht nur Frucht, Tannine, Säure und Holz stehen, sondern all die Entscheidungen, die seit 1840 auf Greppo getroffen wurden. Und dass jemand wie Federico Radi heute bereit ist, diese Geschichte nicht nur zu bewahren, sondern sie weiterzuschreiben. Leise, präzise, unbeirrbar. Vielen Dank an Beyond the Santi für die Offenheit, für die Zeit und für die Weine. Vielen Dank an Federico Radi für den Blick hinter die Kulissen. Vielen Dank dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz, für die Präsenz, für die Verfügbarkeit, für die Greifbarkeit dieses Weins. Und vielen Dank an euch, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid. Nach 8 sehr erfolgreichen Weingütern verabschieden wir uns jetzt in eine kleine, ich sag mal, Winter- und Weihnachtspause. Und hoffen natürlich, dass ihr am Weihnachtstag eine Flasche Beyond the Santi auf dem Tisch stehen habt. Und wir freuen uns darauf, dich im Frühjahr wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Sommelier on Tour.